Das war sehr erfrischend heute Morgen, fand ich. So, dass ich denke, Marc, es wäre einfach cool, wenn die Moderation vom Armin heute Morgen einfach auch mit über WhatsApp verschickt wird. Das hat mir gefallen. Also nicht nur das, was inhaltlich da gewesen ist, sondern auch das Lachen. Dieses Fröhliche heute Morgen fand ich toll. Trotzdem, es ist in Anbetracht der Katastrophen, die wir momentan erleben, nicht ganz leicht zur Tagesordnung überzugehen. Das Wasser der letzten Tage, das wir als sehr, sehr zerstörerisch und sogar sehr tödlich erlebt haben, das ist mir sehr zu Herzen gegangen. Ich habe die ein oder andere Träne tatsächlich verdrückt bei dem, was ich gesehen habe. Das tat mir weh. Und ich denke, dass es gut ist, sich bewusst zu machen, dass Jesus die Not dieser Menschen auch sieht, die in diesem Leid gerade richtig drinstecken. Er sieht, kriegen wir das weg mit dem Hall irgendwie? Okay. Und ich möchte nicht so einen künstlichen Übergang schaffen heute Morgen zur Predigt, weil es geht ja heute Morgen auch um Wasser, also um den zweiten Teil dieser Predigt, die ich gehalten habe vor zwei Wochen, wo es um diese Frau am Jakobsbrunnen ging. Ich finde das doof, wenn man jetzt sagt, okay, das ist so ein künstlicher Übergang, es ist aber einfach Thema. Es war ja auch schon geplant und vor zwei Wochen haben wir nicht geahnt, was passiert. Und dieses lebendige Wasser, das Jesus dieser Frau anbietet, ist ein riesiger Kontrast. Ein riesiger Kontrast zu diesem zerstörerischen Wasser, das uns in den letzten Tagen beschäftigt und was gerade die Menschen unten auch in Bayern und in Österreich, in Kufstein und in anderen Städten gerade wieder beschäftigt, weil da auch so reißende Ströme durch die Orte ziehen. Und trotzdem, Jesus in Vers 10 hat dieses Gespräch mit der Frau geführt und kommt jetzt eigentlich zu einem der wichtigen Aussagen. Er sagt in Kapitel 4 vom Johannesevangelium: Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Ich habe vor zwei Wochen angefangen, die Predigtpunkte immer zu überschreiben mit nicht immer. Ich mache einfach weiter. Es ist nämlich nicht immer das Offensichtliche, wenn Jesus redet. Jesus spricht, wie er es sehr, sehr gerne tat, immer wieder in Metaphern, in Gleichnissen, in Bildern. Und die Bilder, die Jesus gebraucht hat damals, die haben die Menschen oft viel besser verstanden als wir, weil sie die Bilder auf dem Hintergrund des Alten Testaments begriffen haben, auf dem Hintergrund ihrer hebräischen Bibel, dem Alten Testament. Und für die Juden war damals das ganze Alte Testament ihre hebräische Bibel. Aber für die Samaritaner und für die Frau, mit der Jesus sprach, galt nur die Tora, nur die ersten fünf Bücher Mose als das Wort Gottes. Und wenn Jesus hier von der Gabe Gottes spricht, dann hat sie als Samaritanerin damit auch die Tora in Verbindung gebracht. Und Jesus sagt hier im Grunde genommen durch die Blume, wenn du deine Bibel ein bisschen besser kennen würdest, dann wäre deine Antwort auf meine Aussage vielleicht auch eine andere. Jesus verspricht ihr lebendiges Wasser in einer Gegend, die für ihre Trockenheit bekannt war. Und das ist ein Bild, das sie zuerst nicht so begreift, weil sie Jesus nur als einen jüdischen Reisenden wahrnimmt, der müde am Brunnen sitzt und durstig ist. Sie sieht Jesus nicht als den Messias, sie sieht ihn nur als Reisenden. Und ich dachte mir, auch wir schauen auf Menschen häufig viel zu oberflächlich. Wir gucken nicht immer tief hin oder tiefer, wenn wir auf Menschen gucken. Und dieser oberflächliche Blick, der verhindert bei dieser Frau am Jakobsbrunnen auch, dass sie mehr in Jesus entdeckt als das, was er tatsächlich ist. Und wir sollten vielleicht einfach auch daraus lernen, genauer hinzuschauen, wenn wir Menschen gegenüberstehen. Oft übersehen wir ihre Nöte. Wir bewerten Menschen oft nur nach ihrem Charakter oder sogar nach ihrem Aussehen. Oder als Christen oft nach ihrem Moralstandard, nach ihrer Sünde. Jesus ist nicht so. Jesus guckt tiefer. Jesus hat das Wesentliche nicht verpasst. Jesus hat sich nicht an den Äußerlichkeiten festgemacht, also auch wir. Lasst uns lernen, wenn wir Menschen gegenüberstehen, egal ob Brüder oder Schwestern im Glauben oder Menschen, die Jesus noch nicht kennen, lasst uns versuchen, tiefer zu blicken und nicht nur das Äußerliche wahrzunehmen. Für die Samaritanerin damals, die Jesus noch nicht als Messias gekannt oder erkannt hat, die hat vielleicht gedacht, als Jesus da so stand, guter Mann, du machst vielleicht Witze, oder? Also, du hast ja nichts, mit dem du hier überhaupt Wasser schöpfen könntest. Willst du mich veräppeln? Was willst du? Willst du mehr sein als das, was du offensichtlich bist? Ein müder jüdischer Wanderer, der durstig ist? Und dann so, by the way, lass uns mal über Theologie reden, weil die Samaritanerin verwickelt Jesus ja dann im Grunde genommen oder versucht in ein theologisches Gespräch. Und an diesem Punkt der Erzählung ist Jesus noch einen Moment davon entfernt, sich dieser Frau gänzlich zu offenbaren, sie zu gewinnen. Sie ist verständlicherweise misstrauisch und noch weiß sie nicht, dass dieser Mann, der ihr da gegenüber sitzt oder steht, dass dieser Mann heiligt, was er berührt, dass er rein macht, was als unrein gilt, dass er gesund macht, was krank ist. Egal, ob ein jüdischer Aristokrat wie Nikodemus oder eine einfache samaritanische Frau, die ihr Leben durch einige Fehlentscheidungen aufs Abstellgleis manövriert hat. Jesus bricht Tabus. Er geht immer wieder hin und ihm sind soziale oder auch religiöse oder gesellschaftliche Gesetzmäßigkeiten völlig wurscht. Wie in diesem Fall. Er redet mit einer Frau als jüdischer Mann, was damals mehr oder weniger undenkbar war. Warum? Weil ihn der Mensch interessiert und dessen Bedürfnisse. Das ist das, worauf Jesus guckt, weil es oft Bedürfnisse sind, die nur er stillen kann. Und das ist mit Blick auf uns heute Morgen und mit Blick auf die Menschen, mit denen wir in unserem Alltag zu tun haben, genau das Gleiche. Diese Menschen haben Bedürfnisse, die haben das Bedürfnis, ihren Durst zu stillen. Und bei dieser Metapher, die Jesus gebraucht, von dem lebendigen Wasser, da hat Jesus vielleicht selber gedacht an Jeremia 2, Vers 13, da steht, denn mein Volk tut eine zweifache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und das Wasser nicht halten. Das ist so dieses sich nicht auf Gott verlassen, sondern selber machen. Nicht auf Gott vertrauen, der alles gibt, was wir brauchen, sondern selber Zisternen bauen, die aber doch rissig sind. Und da ist ja wieder dieser Unterschied zwischen diesem Wesentlichen und dem Bleibenden, dass wir haben in Gott, in Jesus als der lebendigen Quelle, aus der lebendiges Wasser sprudelt, gegenüber diesem Oberflächlichen und dem, was verschwindet, was uns davonläuft, nämlich im Bild gesprochen, diese von Menschen gemachten Zisternen, die doch löchrig sind und das Wasser verlieren. Die Frage ist für uns, wo suchen wir denn unseren Durst zu stillen? Wie gehen wir um mit unserem Durst? Diese Frage stellt sich für uns als Christen und als Gemeinde, also praktisch als Familie hier vom Ort. Denn wir müssen einfach damit leben, dass wir in der heutigen Zeit ein Riesenangebot haben an menschengemachten Bedürfnisbefriedigungsangeboten sozusagen. Die Zeit, in der wir leben, unser Leben, unser Wohlstand bietet uns so viel Ablenkung, so viel, mit dem wir unsere Bedürfnisse befriedigen können, dass wir die wahre Quelle aus dem Auge verlieren und oft gegen rissige Zisternen eintauschen. Und das ist schade. Aber was ist es, das uns reizt, rissige Zisternen der lebendigen Quelle vorzuziehen? Vielen Dank, Schatz. Das war nicht abgesprochen. Das könnte man jetzt, das aber, sie merkt, dass meine Stimme. Danke fürs Wasser. Aber was ist das, was uns reizt als Christen oder als Menschen überhaupt, dass wir rissige Zisternen eben dieser lebendigen Quelle vorziehen, die der Herr uns offeriert. Damals im Judentum und auch bei den Samaritanern, da war Wasser übrigens nicht nur ein Symbol für eine Sache, sondern für viele verschiedene Sachen auch, aber eben nicht nur für die Tora und für die Worte Gottes, sondern auch für andere Dinge, komme ich gleich noch drauf. Und trotzdem ist dieser wesentliche Punkt für die Frau am Jakobsbrunnen, für sie war dieses lebendige Wasser eben auch stark verbunden mit dieser Tora, mit den ersten 5 Büchern Mose. Und es sind tatsächlich diese Worte Gottes, die den Durst löschen. Aber es sind nicht nur die Worte Gottes, sondern auch die Taten, von denen in diesem Wort berichtet wird. Wo uns Gott gezeigt wird als der Große, als derjenige, der mächtig ist, Lösungen zu schaffen, die wir uns nicht erträumen. Als derjenige eigentlich, der uns zeigt, bau keine rissigen Zisternen, denn bei mir, der Quelle des Lebens, da hast du Lösungen für jegliche Art von Problemen in deinem Leben. Rechnen wir in unserem Alltag eigentlich noch mit den Taten Gottes? Haben wir uns noch was zu erzählen über die Momente, in denen Gott in unserem Leben im Alltag gehandelt hat oder handelt? Nehmen wir selber noch Momente wahr, wo Gott in unserem Leben tatsächlich am Werk ist? Ich will ehrlich sein mit euch. Mir geht's oft so, dass ich Gott gar nicht erst die Chance gebe zu handeln, weil ich selbst ziemlich viel kann. Weil ich da leider viel zu oft drauf verzichte, Gott ins Boot zu holen, wenn ich Dinge habe, die ich regeln muss. Ich habe ja selbst die Mittel, um mein Leben losgelöst vom Eingreifen Gottes regeln zu können. Und ich sage euch das als Pastor. Das ist so. Wir haben ja diese Versuchung. Und erst wenn wir unsere Ohnmacht erleben, wenn wir wirklich auf dem Rücken liegen, dann ist oft der Punkt gekommen, wo wir sagen, okay, jetzt geht's nicht weiter, jetzt gucken wir mal nach oben. Jetzt suchen wir mal Gott, so wie die Menschen vielleicht, die gerade unter diesen Wahnsinnswassermassen leiden. Aber warum rufen wir nicht öfter nach Gott? Warum tun wir es nicht? Würden wir es tun, dann hätten wir auch viel zu erzählen. Und ich glaube, wir müssen uns wieder angewöhnen, Gott in unserem Alltag viel, viel mehr und viel natürlicher einzubeziehen, damit wir in einem Zeugnisgottesdienst nächste Woche auch richtig was zu erzählen haben, was Gott getan hat. Ich sagte, dass das Alte Testament, die Propheten des Alten Testaments, diese Metapher des Wassers immer wieder gebraucht haben, auch um vorausschauend von der Gnade Gottes und von dem Leben, das Gott spendet, dieser verändernden Kraft des Geistes Gottes und von Reinigung zu reden. Und die Apostel und Jesus selbst haben immer wieder auch aufs Alte Testament zurückgegriffen. Und so hat Jesus das auch gemacht in Kapitel 7 im Johannesevangelium. Da sagt er in Vers 37, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Und er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Was diese Verse hier zeigen, ist, dass wer an Jesus glaubt, der wird erfrischt mit lebendigem Wasser, aber es bleibt nicht dabei, sondern er wird selber zu einer Quelle, die wiederum andere erfrischen kann. Und das ist toll. Und wie viel in diesem Bild des lebendigen Wassers steckt, das hat die Frau am Jakobsbrunnen erstmal gar nicht erkannt. Und es sollte nicht mehr lange dauern, bis sie selber diesen Blick von dem Oberflächlichen weg zum Wesentlichen lenken würde. Denn Erfrischung für ihre durstige Seele war zum Greifen nah, im wahrsten Sinn des Wortes. Nicht immer durstig. Vers 11. Herr, wandte die Frau ein, und da, wo sie Herr sagt, meint sie nicht den Kyrios, also den Herrn, den wir als unseren Herrn anbeten, sondern eher so den Sir. Herr, wandte die Frau ein, du hast doch nichts, womit du das Wasser schöpfen kannst. Und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat? Er und seine Söhne und seine Herden? Na endlich, denke ich so. So langsam aber sicher merkt sie, irgendwas ist faul mit diesem Reisenden. Irgendwie hat sie langsam eine leise Ahnung, dass dieser Jesus etwas mehr ist als nur dieser Reisende. Sie denkt zwar zuerst mal nur an die Quelle, an diesen Brunnen als derjenige, der Wasser, der sie mit Wasser speist. Aber ihre Frage, die sie stellt, ist natürlich rhetorischer Natur. Sie erwartet natürlich von Jesus, diesem jüdischen Reisenden, ein klares Nein, ich bin natürlich nicht mehr als Jakob. Sie hat noch nicht begriffen, wer da vor ihr steht. Aber Jesus will in dem Moment noch gar nicht über Theologie reden. Sein Interesse gilt immer noch der Frau. Sein Interesse gilt immer noch dem Bedürfnis dieser Frau, diesem Durst nach Liebe. Und er fokussiert sich auf das Wesentliche. Jesus gab ihr zur Antwort, Vers 13, jeder, der von diesem Wasser trinkt, der wird wieder Durst bekommen. Das war offensichtlich. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Und das ist erstmal alles andere als offensichtlich. Zumindest nicht für diese Frau. Für uns heute vielleicht ja, aber für die Frau damals nicht. Und durch diese Aussage geht Jesus jetzt noch einen Schritt weiter und er offenbart ihr tatsächlich, ich bin was Besonderes. Ich bin etwas ganz Besonderes. Sie hätte ihn ja genauso gut auch für einen Hochstapler und Sprücheklopfer halten können, aber hier beginnt sie zu spüren, dass Jesus tatsächlich jemand ist, der gänzlich anders ist. Und diese Metapher von dem Wasser, dieser sprudelnden Quelle, die noch dazu eine direkte Verbindung zum ewigen Leben hat, die war vielleicht für die Leser, die Johannes erreicht hat mit seinem Evangelium, klar, aber für die Frau erstmal nicht. Aber im Alten Testament, da steht in Jesaja 55, stehen Verse, die auch sehr, sehr klare Anlehnung sind an das, was wir heute Morgen besprechen. In Jesaja 55 steht, wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Vers 3, höret, so werdet ihr leben. Vers 6 und 7, sucht den Herrn, solange er zu finden ist, ruft ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose lasse von seinem Weg und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn, so wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist Vergebung. Ich habe ein Wort ausgelassen, ne? Bei ihm ist viel Vergebung. Und um diese Vergebung geht's Jesus. Um diese Vergebung geht's Jesus, wenn er versucht, den Durst dieser Frau nach Liebe letztlich zu stillen. Und das verliert er nicht aus dem Auge. Aber er nimmt nicht den Holzhammer, um es ihr einzubläuen. Und sein Blick auf diese Frau war eben kein oberflächlicher, sondern er hat geguckt oder geschaut in ihr Herz. Und Stück für Stück öffnete Jesus genau dieses Herz. Und Stück für Stück öffnete er ihr das Verständnis für das, was eben nicht offensichtlich war. Ihre eigene Sehnsucht, ihre eigene Not. Und wenn Jesus Menschen begegnet, wird alles anders. Wenn Jesus Menschen begegnet, macht er's auch anders. Und ich glaube, dass wir uns ruhig die Frage stellen können, wie ist es denn mit uns? Wenn wir mit Menschen zu tun haben, als diejenigen, die Jesus Christus vertreten, merken uns die Menschen das ab? Spüren sie uns das ab, dass Jesus in uns lebt? Und ich denke, das ist praktisch für uns, weil wir hier von Jesus lernen können, wie sehr es ihm immer um den Menschen selber geht. Und wenn wir nur das behalten heute Morgen, haben wir viel behalten. Er blickt aufs Herz, er blickt auf die Sehnsüchte, er blickt auf die Leidenschaften der Menschen und er weiß, er kann sie stillen. Und ich finde das so wichtig. So wichtig für mich persönlich, dass ich das lerne, diesen Blick zu schärfen. Dass ich es lerne, die Menschen nicht nach dem zu beurteilen, was sie tun. Nicht zu dem, nach dem zu beurteilen, was sie an Moral oder an Glauben oder an Sprüchen klopfen, sondern dass ich versuche zu sehen, was sie letztlich bewegt, so zu handeln. Was in ihrem Herzen kaputt ist, dass sie zu den Menschen macht, die sie sind. Und Jesus macht das immer. Er hat auch diese Frau nicht über ihre Taten, nicht über ihre Sünde definiert, sondern über die Not ihres Herzens und ihrer Seele. Sünde ist bei Jesus übrigens fast nie zuerst das Thema, wenn er sich dem Menschen zuwendet, sondern Er führt sie dahin, ihre eigene Leidenschaft und Not, die zur Sünde führt, zu entdecken und dann zu bekennen. So geht Jesus vor. Und dann passierte, was passieren soll. Menschen öffnen sich und bekennen sich schuldig. Hat die Frau sich schuldig bekannt? Nein, sie hat sich durstig bekannt. Jesus lockt es aus ihr heraus, indem sie dann sagt, Herr, gib mir bitte von diesem Wasser. Dann werde ich nie mehr Durst haben und ich muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Jetzt hat sie ihn wirklich ganz wörtlich genommen. Und auf dieser Suche nach einer Abkürzung zur Lösung ihrer Probleme nimmt sie Jesus beim Wort. Jetzt geht sie gerade den anderen Weg. Sie glaubt ihm jetzt, dass er ihr etwas geben kann, was sie so noch nirgends bekommen hat. Denn sie hat nichts davon geahnt. Und dann führt Jesus sie den nächsten Schritt. Dann geht er einen Schritt weiter. Und das ist der Schritt, dass die eigene Not, dieses Bedürfnis nach Liebe einzugestehen und dann der daraus resultierenden Leidenschaft, die eben zu so einem sündigen Leben führt, wie sie es auch gelebt hat, das dann zu bekennen. Und das Wasser, von dem Jesus hier spricht, das ist zu haben, macht er klar, wenn der Mensch umkehrt. Er bietet das an, aber er erwartet auch eine Entscheidung. Er erwartet im Grunde genommen von der Frau, geh hin, mach reinen Tisch in deiner Stadt mit den Menschen, denen du in dieser Mittagshitze ausweichst, weil du genau weißt, dass die das Bedürfnis, das du nach Liebe hast, noch mit Füßen treten. Das sagt er ihr damit, aber er sagt's nicht immer auf die harte Tour. Jesus ist nicht so ein Typ, der es immer auf die harte Tour sagt. Geh und rufe deinen Mann, sagt er. Komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, sagt die Frau. Das stimmt, sagt Jesus. Du hast keinen Mann. 5 hast du gehabt und der, den du jetzt hast, das ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesagt. Es ist nicht außergewöhnlich, wie Jesus hier mit dieser Frau und ihrer Sünde verfährt. Hätte er nicht direkt und konfrontativ rauspoltern können, willst du mich veräppeln? Hätte er ja machen können. Mach dir und anderen doch nichts vor. Es ist kein Wunder, dass die Menschen dich meiden, wenn du so beziehungsunfähig bist. Einen Ehemann nach dem anderen verbrennst. Was erwartest du von deinem Lebensstil? Du bist doch selbst schuld. Und du erntest doch nur die Früchte deiner gelebten Lügen. So höre ich mich manchmal reden oder denken. Aber Jesus macht dir keine Vorwürfe. Und ich finde das spannend. Auch im Sinne von Evangelisation. Wie sage ich Menschen von Jesus? Jesus macht dir keine Vorwürfe. Auch dann nicht, als sie nicht direkt mit der ganzen Geschichte rausrückt. Er erkennt eigentlich an, dass sie sich ein bisschen öffnet mit dem ersten Teil der Wahrheit. Er gibt ihr Zeit. Er offenbart ihr jetzt definitiv, dass er kein normaler Reisender ist, kein Evangelist, der ihr ihre Sünde vorhält und sie mit der Hölle motiviert, endlich eine Entscheidung zu treffen und auf die Knie zu gehen. Hier geschieht eine Umkehr im echt biblischen Sinn, so wie die Bibel sie meint. Jesus, er offenbart ihr, dass er sie durch und durch kennt und dass er ihren Durst nach Liebe und Anerkennung, nach Wertschätzung stillt und dass sie, die ihre unmoralischen Leidenschaften lebt, dass es diese Dinge sind, diese Sünde in ihrem Leben, die sie letztendlich zur Außenseiterin machen. Was lerne ich da draus? Ich dachte mir so, Jesus macht es mir eigentlich vor, wie wichtig es ist, Menschen wirklich zu kennen. Klar, Jesus war wahrer Gott und wahrer Mensch. Die Kenntnis, die er von Menschen hat, ist eine andere als die, die wir haben. Aber ich glaube, ich kann das lernen, dass ich versuche, erstmal zu gucken, wo der Mensch Bedürfnisse hat, die gestillt werden wollen. Und statt in einer so im Namen des Herrn an sie gerichteten Strafpredigt schonungslos ihre Schuld offen zu legen, geht Jesus eben nicht auf diese harte Tour vor. Er bleibt sanft. Und ich glaube, das ist etwas, was ich mir hinter die Ohren schreiben möchte, dass ich mit Blick auf andere Menschen meine Härte und die Überheblichkeit ablege und dass ich versuche, so einfühlsam und so barmherzig und so liebevoll zu sein, wenn ich Menschen gegenüberstehe, die durstig sind wie Jesus. Das ist mein Ziel, das ist mein Wunsch. Es ist die Güte Gottes, sagt die Bibel, die die Menschen zur Umkehr leitet. Denkt mal drüber nach. Jesus bleibt sich treu, er geht nicht brachial vor. Er tut das nicht mit der Ehebrecherin in Kapitel 8, er tut das nicht mit Uli Hoeneß oder Zachäus, er tut das nicht mit der Hure aus Lukas 7 und er tut das auch hier nicht mit der Frau am Jakobsbrunnen. Und das ist mein Herr und das ist mein Gott. Das ist der Jesus, an den ich glaube. Und das ist der, wo ich mehr und mehr lernen möchte, so zu werden wie er und in einer Art und Weise zu handeln und zu reden, die dafür sorgt, dass die Würde des Menschen, der mir gegenübersteht, der ein Ebenbild Gottes ist, ganz egal wie viel Dreck er am Stecken hat, dass diese Würde des Menschen von mir niemals verletzt wird. Das muss mein Ziel sein. In Vers 19 kommt es jetzt so weit, sie sagt, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden dagegen sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem. Aber es geht nicht immer um Religion und das macht Jesus ihr auch deutlich. Im Grunde genommen sagt sie, okay, Sir, ich sehe, du hast eine außergewöhnliche Begabung, aber um sicherzustellen, dass ich mich nicht irre, hier noch eine theologische Frage an dich, die mir unter den Nägeln brennt, welche Religion ist denn jetzt eigentlich die richtige? So ähnlich stelle ich mir das vor. Diese Suche nach Antworten der Menschen, genauso wie die Suche nach Antworten und Wahrheit dieser Frau, die ist so alt wie dieser Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen im Garten Eden oder der Baum des Lebens. Und die Menschen haben laut der Bibel diese Sehnsucht im Herzen, die haben sie von Gott ins Herz gelegt bekommen, nach der Wahrheit zu suchen. Aber es gibt viele Angebote und das müssen wir akzeptieren. Wir sind nicht die Einzigen auf dem Markt der Möglichkeiten. Wir haben zwar das beste Produkt in Jesus Christus, aber es gibt viele, viele andere, die die Menschen auch umwerben. Wie geht Glaube richtig? Welche Bibel ist die richtige? Was steht drin? Wie muss ich es deuten? Es entscheidet sich nicht an dem ganzen Angebot, sondern es entscheidet sich letztlich einzig und allein an Jesus Christus. Als Anwendung, wenn wir Menschen oder wenn wir mit Menschen sprechen, die eben Fragen haben bezüglich des Glaubens, wenn wir mit Menschen sprechen, die uns vielleicht bedrängen, die uns vielleicht einen reindrücken, weil sie sagen, bleib mir weg mit Gott, mit Religion und Kirche, ich kann an den ganzen Müll nicht glauben. Wenn sie unseren Glauben lächerlich machen, wenn sie vielleicht selbst Gott angreifen, dann denkt an Jesus. Denkt nicht daran, euch jetzt zu wehren. Denkt an Jesus. Jesus, er sieht den Menschen hinter der Aussage. Er sieht den Menschen hinter der Frage, hinter dem Spott und hinter dem Hohn. Und Jesus nimmt das nicht zum Anlass, um mal eben eine Diskussion gewinnen zu wollen. Er liebt einfach. Er sieht einfach weiter die Bedürfnisse des Menschen. Nicht immer nur ein Ort. Jesus antwortet der Samaritanerin jetzt in drei Teilen. Erstens sagt er ihr, dass weder der eine noch der andere Berg als fixe Anbetungsorte bestehen bleiben. Zweitens macht Jesus vor allem mit Blick auf sich und Gottes Volk klar, dass die Rettung von Gott geplant über das Volk Israel kommt. Und jetzt sollte es nur noch Momente dauern, bis die Frau tatsächlich begriff, dass die Rettung in Person, dass die Lösung all ihrer Sehnsüchte in Person vor ihr stand. Jesus erklärt ihr drittens, dass die wahre Anbetung alle Konflikte überflüssig machen wird, die theologisch zwischen Juden und Samaritanern existieren. Und ich glaube, auch wir können daraus lernen, dass wenn wir Jesus ins Zentrum rücken, dann ist Theologie nicht egal. Aber Theologie ist nicht mehr Hauptsache als Jesus selbst. Jesus erwiderte in Vers 21, Glaube mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samaritaner betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wir jedoch wissen, was wir anbeten, denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo Menschen vom Geist Gottes erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist, und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das sind wir. Wir, die wir verstanden haben, worum es Jesus ging. Und hier wird's spannend, damit komme ich auch zum Schluss. Jesus erklärt der Frau etwas von einer neuen Realität. Einer Realität, die kommt und doch schon da ist. Die Reichsgottes-Realität, da wo Jesus alle Prinzipien der Welt auf den Kopf stellt. Sie lebt, weil Jesus dieses Reich angebrochen hat, als er kam. Und sie, diese Realität steht vor ihren Augen. Und Jesus lädt sie ein und sie begreift. Sie sagt, Vers 25, ich weiß, dass der Messias kommen wird, entgegnete die Frau. Wenn er kommt, wird er uns all diese Dinge erklären. Und jetzt kommt so der Höhepunkt der Geschichte. Stellt euch das einfach mal vor eurem inneren Auge vor. Und dann sagt Jesus zu ihr, hey, du sprichst mit ihm. Boah, Gänsehaut. Und dann kommen die Jünger, machen alles kaputt, aber die Frau hat begriffen, sie kehrt um, im wahrsten Sinn des Wortes. Sie kehrt um zu Jesus und kehrt um zu ihrem Dorf. Fortsetzung folgt. Amen.